Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts 7 gute Gründe. Bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung kommen, möchte ich mich für die zahlreichen Kommentare, Hinweise und Tipps bedanken, die mich seit der letzten Folge erreicht haben. Die haben sich eben nicht nur auf den Inhalt bezogen, sondern auch konkrete Vorschläge für weitere interessante Menschen, die sich in unserem Verband engagieren. Wenn auch ihr Vorschläge habt, dann immer her damit an kontakt@7gutegründe.de. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Und nun zu Abenteuer Siedeln. Abenteuer Siedeln ist das preisgekrönte Großzeltlager des Bayerischen Roten Kreuzes in Schwaben. Gleichzeitig ist es ein Planspiel mit gesellschaftspolitischem Bildungskonzept, bei dem sich die TeilnehmerInnen spielerisch mit einem Schwerpunkt, zuletzt 2018 Selbstbewusstsein, in Workshops und bei Tagesaufgaben auseinandersetzen. Seit 2008 findet es alle zwei Jahre in der zweiten Pfingstferienwoche auf dem Gelände der Umweltstation Legau im Unterallgäu statt. Die rund 500 jugendlichen TeilnehmerInnen kommen vorwiegend aus der Wasserwacht, dem Jugendrotkreuz. Längst nehmen auch Gruppen aus ganz Bayern teil. Die Organisation der Veranstaltung ist eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung der ehrenamtlichen, rund 30-köpfigen Projektgruppe und vieler Helferinnen. Mit Alfons, Rübi und Sascha rede ich heute über die Entstehungsgeschichte, Idee und Ziele des Events, aber auch über die Herausforderungen einer knapp anderthalb Jahre langen Vorbereitungszeit und anschließend Durchführung des Zeltlagers. Im Gespräch verraten sie mir nicht nur ihr Geheimrezept für gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im Team, sondern auch, was sie für das Leben gelernt haben. So, und ich freue mich jetzt auf die Runde hier mit den drei Herren, die sich auch gleich vorstellen. Heute eben nicht nur ein Gast, sondern gleich drei auf einmal. Es sind der Alfons.
Hallo.
Der Sascha.
Hi.
Und der Inkognito-Man Rübi.
Hallo.
Hallo. Genau, und zwar habe ich euch da, weil wir über Abenteuer Siedeln sprechen wollen und da habt ihr ja alle einen gewissen Anteil daran. Doch vielleicht am Anfang für unsere Hörerinnen, was ist denn überhaupt Abenteuer Siedeln?
Abenteuer Siedeln, ich fange jetzt einfach mal an. Abenteuer Siedeln war oder ist ein Jugendprojekt des Bezirksverbands Schwabens und ursprünglich, Alfons und Sascha, ihr korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle, war mal der Grundgedanke, eine Jugendveranstaltung zu machen mit Wasserwachtjugend und Jugendrotkreuz zusammen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ging es los.
Genau, das Ziel war, so viele Jugendliche und Kinder wie möglich auf einen Zeltplatz zu kriegen, um einfach da mal eine ganz neue, riesengroße Dimension zu schaffen.
Mhm. Und
am Ende waren es tatsächlich jedes Mal um die 500 Leute.
Das ist sehr gut, ihr seid sehr redselig. Ihr habt nämlich schon ein paar Fragen, die ich auf meinem Zettel habe, beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Sehr gut. Seit wann gibt es denn Abenteuersiedeln?
Wann angefangen haben wir? 2005, 2006 mit Planen, glaube ich. 2008 müsste das erste Mal gewesen sein.
2008 war das erste Mal.
Genau. Also jetzt schon deutlich über 10 Jahre. Ihr hattet letztes Jahr die 6. Ausgabe, wenn ich richtig gezählt habe. Hm. Genau. Wo findet denn Abenteuersiedeln statt?
Standesgemäß in Legau. Das ist der einzige Zeltplatz, der groß genug ist für uns.
Schön
in Schwaben.
Unterallgäu.
Wie viele haben denn letztes Jahr teilgenommen?
Teilnehmer waren es letztes Jahr rund 550. Und zu Spitzenzeiten mit ganzen Besuchern, Helfern, glaube ich, um die 750 Personen am Donnerstag.
Das dürfte fast Rekord gewesen sein von allen Abenteuersiedeln.
Auch.
In welchen Altersgruppen sind die da so dabei?
Es geht los bei 7 Jahren und nach oben hin ist die Grenze dann fließend, ja, weil die 15-, 16-, 17-Jährigen und die Älteren dann automatisch zu Betreuern oder zu Helfern werden. Mhm. Da gibt es dann tatsächlich sämtliche Altersgruppen. Aber ja, der Schwerpunkt der Leute, die in den Gruppen dabei sind, sind tatsächlich von 7 bis 14, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist ja witzig, wir haben viele jüngere Teilnehmer, denn die Kinder der Betreuer, die dürfen meistens auch mit, so wie unsere Kinder jetzt letztes Jahr dabei waren, die 3 Jahre dabei waren und dann mit den anderen Kindern mitspringen, das ist ganz witzig.
Mhm. Jetzt finden im Roten Kreuz ja landesweit jedes Jahr Dutzende von Zeltlagern statt. Was ist denn der Unterschied zwischen den Zeltlagern und Abenteuersiedeln? Also das eine haben wir jetzt gehört, das ist die Dimension, also die Größe, dass da sehr viele teilnehmen. Was fällt euch noch ein? Was unterscheidet Abenteuersiedeln von normalen, sage ich jetzt mal, Zeltlagern?
Also wir wollten mit Abenteuersiedeln eine eigene Welt erschaffen, sodass die Kinder eine Woche Zeltlager erleben, in der sie völlig in ihrer eigenen Welt sind, mit eigener Währung, mit eigenen Geschäften, eine kleine Fantasiewelt, in die sie eintauchen können und das eben lang, eine Woche lang genießen und dann, wenn sie wieder rauskommen, wie so ein Flasherleben, oh, wir sind wieder in der Realität. Das war eigentlich auch die Hauptintention, so ein Planspiel aufzubauen.
Die sollten eben auch Erfahrungen machen, die sie so im echten Leben überhaupt nicht machen können und sich dann auf Rollen und auf Dinge einlassen können, die ihnen sonst versperrt sind. So, das war beim ersten Mal schon der Grundgedanke, zusätzlich eine Botschaft zu vermitteln und das eben spielerisch, ohne dass die Kinder es tatsächlich merken.
Okay, was waren das für Botschaften?
Ich glaube, das erste Mal war der Schwerpunkt politisches Handeln, wo es dann um die politische Mitbestimmung und das politische System zum Beispiel ging. Da hatten wir dann auch echte Politiker eingeladen zu Diskussionsrunden und Rübi hat schon angesprochen, wir hatten das große Planspiel, das den Rahmen für das Ganze geboten hat, wo die Städte dann in politischer Weise miteinander interagiert haben.
Wir wollten eben nicht nur ein reines Rotkreuz-Zeltlager machen, sondern einfach ein bisschen was drüber hinaus, über den Tellerrand hinausschauen. Und der Untertitel von Abenteuersiedeln heißt ja auch Meine Welt, meine Zukunft. Und da ist dieses M immer ein bisschen in Klammer gesetzt, also eine Welt, eine Zukunft. Und das zielt ja auch ein bisschen drauf hinaus, dass wir die Kinder ein bisschen sensibilisieren wollten, auf, dass es halt noch mehr gibt und sich alle ein bisschen engagieren sollten, ja.
Du hast vorhin gemeint, Rübi, dass ihr 2005, 2006 schon quasi angefangen habt zu planen oder ja damals die Idee entstanden ist. Wie seid ihr denn drauf gekommen? Also war es quasi der Gedanke, jetzt fangen wir mal an, ein großes Zeltlager zu machen und dann eben auch schon mit diesen Aspekten eben politisches Handeln und so? Oder ist das dann mit der Zeit entstanden?
Das ist alles gewachsen. Wir waren Anfang vielleicht ein 5-6-köpfiges Team. Und haben uns eben zusammengesetzt mit der Grundgedanke, ein Zeltlager oder eine Veranstaltung machen für die gesamte Jugend im Roten Kreuz Bezirksamt in Schwaben und eine eigene Welt zu schaffen. Und irgendwann sind wir mal auf die Idee gekommen, weil da Siedler von Catan, das Spiel, ziemlich aktuell war, das auf in dem Stil irgendwie mit aufzuziehen, da haben wir auch den Namen abgeleitet von dem Spiel und auch ein bisschen der Spielidee, der Grundidee. Und so hat sich das alles nach und nach mit jedem Treffen weiterentwickelt. Mhm.
Du hast gerade eben gemeint, ihr wart am Anfang ungefähr zu sechst. Ich habe jetzt mal gezählt, aktuell besteht die Projektgruppe aus knapp 28 Leuten, also schon deutlich gewachsen. Was steckt denn insgesamt hinter Abenteuersiedeln? Also es werden ja wahrscheinlich nicht nur 28 Menschen sein, die da schon viel Zeit verbringen, sondern ja auch drumherum. Also was steckt dahinter in der Projektgruppe und darüber hinaus? Also anders gefragt, jetzt auch während der Woche selbst, wie viele Leute sind da unterwegs, auch die eben nicht als Teilnehmer mit dabei sind?
Also ich muss dich leider korrigieren, wir sind sogar 34 in der neuen aktuellen Projektgruppe.
Dann habt ihr nicht alle erwähnt auf der Webseite.
Nein, das ist auch noch die alte Projektgruppe wahrscheinlich, okay. Sozusagen. Die ist nicht ganz aktuell. Dazu gehören, also neben der Projektgruppe, die sozusagen das Hauptding macht, haben wir noch einen ganz großen Pool an Helfern, die wir als erweiterte Projektgruppe sozusagen bezeichnen. Da ist ein Riesenpool, wo ab 16 die Teilnehmer aus ganz Schwaben auch zusammenkommen, mittlerweile auch überregional, sogar aus Baden-Württemberg, aus der angrenzenden Landesverband sozusagen. Und sogar aus München haben wir auch immer regelmäßig wieder Ortsgruppen, die dabei sind und dann eben auch Helfer stellen. Ein Riesenaufwand ist natürlich die Verpflegung für die ganzen Teilnehmer. Und da ist die Küche, die maßgeblich aus dem Unterallgäu, also vor Ort, zusammenkommt, aber auch wiederum Mitglieder aus ganz Schwaben zusammenzieht, um dort dann eben auch dementsprechend über 600 Mahlzeiten zu produzieren für die Teilnehmer. Und wenn man das dann alles so zusammenzählt, würde ich sagen, hat man 100 bis 150, je nachdem, also die da an Abenteuertiteln direkt dabei sind, um Abenteuertiteln wirklich funktionieren zu lassen.
Mhm. Genau, wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass die Projektgruppe und das ganze Helferteam drumherum den Rahmen stellt, den Rahmen organisiert und die ganze Logistik, aber die Gruppen reisen selber mit eigenen Betreuern an. Also es ist nicht so, dass die Projektgruppe da dann tatsächlich auf die Kinder aufpasst. Da sind die einzelnen Jugendgruppen natürlich schon selber dafür verantwortlich.
Mhm. Genau, und das ist ja schon, also klingt ja schon nach einer recht großen Menge. Also zu den Kindern, die 500 und mehr sind, kommen ja dann nochmal Betreuer, Leute, die in der Küche sind und so weiter. Und das ist ja für eine ganze Woche. Wie lange dauert denn die Vorbereitung einer Ausgabe von Abenteuersiedeln ungefähr?
1,5 Jahre ungefähr die Vorbereitung. Ja, jetzt gab es im Januar das erste Treffen für 2020.
Mhm. Das heißt, ihr sitzt jetzt schon wieder regelmäßig zusammen und bereitet das nächste Abenteuersiedeln vor.
Genau, wir haben den Planungsablauf so ein bisschen abgeändert. Mhm. Früher hat man sich sozusagen einmal im Monat, einmal alle 2 Monate getroffen. Mhm. Und wir haben das versucht, effektiver zu gestalten, um weniger Zeitpunkte, weniger Termine zu haben, dass wir sozusagen eine Kick-Off-Veranstaltung machen, wo wir den Grundstein setzen und dann danach 2 Planungswochenenden machen. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Und dann hat man halt zwischendrin mal eine Videokonferenz gemacht oder wenn es irgendwo gedrückt hat, sich mit Themen dementsprechenden Personen aus der Projektgruppe kurz getroffen oder das dann als Nebenpunkt an den Tagungen der Kreisjugendleiter oder sowas noch besprochen.
Das war also ich verstehe das jetzt so, das war auch so ein bisschen eine Reaktion darauf, dass das schon auch sehr viel Zeit für die ganzen Mitglieder der Projektgruppe quasi bedeutet und somit auch so ein Schritt in Richtung Vereinbarkeit von dem beruflichen und familiären Leben bedeutet.
Naja, und was dazu kommt, ist, am Anfang musste man beim ersten, zweiten Mal natürlich jedes Detail erstmal von Grund auf neu überlegen. Mhm. Und beim 5., 6. Mal gibt es Dinge, die funktionieren einfach reibungslos und funktionieren gut, die muss man nicht nochmal neu aufrollen. Mhm. Das heißt, man kann sich auf andere Dinge konzentrieren in der Vorbereitung.
Das heißt, ihr seid jetzt ein eingespieltes Team.
Ja, also ich denke mal, ich habe vorher schon mal erwähnt, das erste Mal waren fast 3 Jahre Planungsphase oder 2,5 Phase waren es auf alle Fälle, weil das ganze Konzept auszuarbeiten, wie das ganze Planspiel zu funktionieren, das war halt eben sehr, sehr viel Konzeptarbeit und das steht jetzt halt schon im Großen und Ganzen und die Jugend, sage ich jetzt mal, die jetzt Abenteuersiedel übernommen hat, ändern das Konzept natürlich ein bisschen, aber der Grundgedanke und Grundkonzept bleibt immer weiterhin bestehen. Die Arbeit ist jetzt nicht mehr so intensiv.
Und ja, es kommt drauf an. Also wir haben natürlich immer die meisten Elemente dann sozusagen von dem Abenteuersiedeln, was sozusagen die Grundidee war, übernommen. Aber also wir haben schon auch elementare Veränderungen dran vorgenommen, die aber natürlich jetzt nicht das ganze Lager betroffen haben. Aber zum Beispiel hatten wir dieses so ein großes Zelt in der Mitte, wo wir sozusagen das Siedler von Kantan auf unsere eigene Version vom Zeltlager Abenteuersiedeln sozusagen aufgebaut haben und damit dann gespielt haben. Und damit konnten dann die Kinder dann sich eben Dunors verdienen oder erwirtschaften, erspielen.
Was sind Dunors?
Entschuldigung, ja, genau. Dinars sind unsere Lagerwährung, also die wir im Zeltlager sozusagen benutzen, damit die Kinder damit dann eben Rohstoffe kaufen können oder auch untereinander dann handeln können. Und dann meistens am Ende von Abenteuersiedeln haben wir ein großes Volksfest, wo dann die Kinder ihre ganzen Dinars in Hüpfburg hüpfen, Zuckerwatte, Casino vermehren oder auch verspielen können, wie es meistens ist im Casino.
Wie kommt es zu dem Namen der Währung?
Ich erzähle einfach mal kurz, was die Dinos entstanden sind. Das ist nämlich auch ganz interessante Geschichte und erklärt vielleicht, warum wir so lange gebraucht haben, das ganze Ding zu planen. Dinos ist abgeleitet vom Gründer des Roten Kreuzes, Henri Dunant, und sind kleine Kunststoffchips in der Größe von Einkaufschips aus Kunststoff und haben eben unser Logo drauf und einen Wert drauf von einem Dinar bis 100 Dinar. Ich glaube ein 10er Staffel, also ein 10, 100 gibt es, glaube ich, sowas. Aber allein die Herstellung von diesen Dinars hat uns sehr viel Zeit gekostet. Wir haben allein das Logo, die Lisa hat das Logo entwickelt und dann haben wir das auf Spritzgussformen selber drauf gelasert. dann diese Spritzgussformen in eine Firma geschickt, Probeguss machen lassen und diesen Spritzguss dann noch überwacht, beziehungsweise dann noch entgratet und solche Sachen. Das war einfach so ein ewig langer Prozess, bis man eine Währung in der Hand hatten, so kleine Chips in der Hand hatten, die es halt schon tausendfach jetzt auch gibt. Und es ist einfach so ein kleines Beispiel von Sachen, was frisch neu entwickelt worden mussten, die es vorher nie gab.
Ich würde gerne noch ein bisschen erzählen, damit verständlich wird, was dann da so passiert, was bei dem Planspiel so abgegangen ist. Als ein Beispiel vom Schwerpunktthema hat man das zweite Mal wirtschaftliches Handeln. Und das Planspiel war eng verknüpft mit diesem Schwerpunktthema. Da haben die einzelnen Zeltstädte, 5 an der Zahl meistens, mit jeweils so 80 bis 100 Kindern und Jugendlichen, hatten dann die Aufgabe, mit Rohstoffen, die schon erwähnt wurden, zwischen den einzelnen Zeltstädten Handel zu treiben, um einfach beispielsweise jetzt in dem Fall die wirtschaftlichen Zusammenhänge von so einem Großhandel über die Welt hinweg selber zu erleben und dann auch mal zu erleben, was es bedeutet, wenn es Monopole gibt, wenn irgendwelche Dinge knapp werden, aber trotzdem Aufgaben zu erfüllen sind, wofür man die Rohstoffe braucht und, und. Und das hat uns eben die Möglichkeit gegeben, mit einem zentralen Element von unserem Zeltlager ganz, ganz viele von den 500 Kindern mitzunehmen. Mhm. Ja, das war nicht bloß wie beim Frontalunterricht, dass es die mitkriegen, die sich da reinhocken, sondern da waren spielerisch alle beteiligt.
Mhm. Und wäre das auch ohne Währung möglich gewesen oder war das ein zwingendes Utensil, das zum Einsatz kommen musste?
Am Anfang beim Handel war das natürlich, was das zur Wirtschaft dazugehört, deswegen haben wir das auch gemacht, aber die Jahre danach war das so das Markenzeichen von unserem Zeltlager und die dabei waren, haben sich riesig gefreut, dass sie die Dinger horten können, weil es die einfach nur dort gibt und sonst nirgends.
Und die eigene Währung ermöglicht uns es auch noch, so eine eigene Welt zu schaffen, weil wir eben abgeschnitten sind von der realen Welt. Es gibt keine Euros, zum Beispiel beim ersten Zeltlager gab es eben keine Euros, da konnte man alles in Dinars bezahlen, sogar im Kiosk. Die Süßigkeiten konnten in Dinars bezahlt werden und so waren die Kinder eben in ihrer eigenen Welt mit eigener Währung und allem drum und dran gefangen.
Die mussten sich auch selber überlegen, wie sie sich in der 80-Mann-Zeltstadt organisieren, ja, und haben sich dann überlegt, soll jetzt jeder seine Dinars selber in der Tasche haben oder geben wir die ab? Und wir haben quasi einen Herrscher dieser Zeltstadt, der das Ganze verwaltet und zentral mit anderen Herrschern anderer Zeltstädte diskutiert.
Das heißt, da sind richtige politische Systeme entstanden in den verschiedenen Weltstädten?
Genau, ja. Mit erstaunlichen Parallelen zu dem, was in der echten Welt passiert. Und nach den paar Tagen waren wir selber auch verblüfft, was es für eine Dynamik gab. Und die Kinder natürlich auch, ohne es zu merken, haben sie da eben viel über das echte Leben gelernt.
Was ist denn passiert?
Ja, das war, glaube ich, dann 2012 richtig spannend. Da hatten wir das Thema grenzenlos und wir haben sozusagen den Zeltstädten die Aufgabe gegeben, eine Regierungsform anzunehmen und haben dann in dem Zusammenhang teilweise den Zeltstädten dann eben auch sozusagen Herrscher oder Zeltstadtoberhäupter sozusagen aufgebürdet, aufgedrängt, die sie sich annehmen mussten. Und da war halt auch sehr autoritäre Führungsstile dabei, sodass alle Kinder morgens pünktlich aufstehen mussten und mit zum Zähneputzen gehen mussten. Und so ist halt auch meine ganze Zeltstadt zusammen zum Zähneputzen gegangen und mussten dann teilweise ihr Zeltstadtoberhaupt dafür tragen auf einer Sänfte oder sowas. Also da wurden den Kindern dann schon irgendwie auch hautnah gezeigt, wie einschneidend sozusagen so eine Diktatur oder auch so ein Herrscher sein kann. Und das Spannendste fand ich damals eigentlich, dass wir dann noch Botschafter in den Städten gehabt haben, die das Ganze beobachtet haben. Und das war dann sehr spannend, als es dann sozusagen zum ersten Sturz eines Herrschers kam und die Kinder dann sozusagen da gemeutert haben und dann selber sich einen Herrscher aussuchen wollten, der dann fairer die ganze Zeltstadt behandelt und auch ja, vor dem Leid schützt, das Zähneputzen.
Wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist es ein riesengroßes Experiment gewesen. Das hätte ja auch total schief gehen können. Es hätte ja auch sein können, dass die Kinder total meutern, ihre Sachen packen und reingehen, wenn sie von dem Herrscher nicht mehr keinen Spaß mehr hatten am Spiel. Aber das, was der Alfons erwähnt hat, diese Eigendynamik, das macht, glaube ich, Abenteuersiedel aus. Dass nicht vorher schon feststeht, wie sich das Ganze entwickeln soll, sondern dass sich das einfach in den paar Tagen selber entwickelt.
Genau, und der trotzdem Plan vorliegt und so, also letztendlich die Rahmenbedingungen sind ja da und ermöglichen wahnsinnig viel. Und jetzt wäre eben meine Frage genau auf das, was du gerade gesagt hast. Eigendynamik, wenn die entsteht, kann die ja auch tatsächlich in eine schlechte Richtung sich entwickeln. Ab welchem Grad hättet ihr jetzt als Projektgruppe dann da eingegriffen oder welche Möglichkeiten hättet ihr gehabt, da quasi ein bisschen einzulenken?
Also wir haben in dem einen Fall dann auch schon ein Stück weit einlenken müssen über unsere Botschafter, die das Treiben eben dann in den Zeltstätten beobachtet haben jeweils. Mhm. Und da haben wir dann auch zusammen drüber gesprochen, sozusagen in der Projektgruppe, wie sich die einzelnen Zeltstädte entwickeln. Und da war es dann teilweise so, dass dann die eine Herrscherin, die Anna, die durfte damals nicht mehr in ihre Zeltstadt zurück, durfte ihre Sachen nicht mehr haben. Die wurden dann auch vor die Zeltstadt geschmissen, soweit ich das in Erinnerung hatte. Und ihre Gefolgsleute und sie haben dann sozusagen bei uns in der Projektgruppenleitung oder bei uns im Organisationsbüro dann eben Schutz gesucht, weil die Kinder sie wirklich gemeutert haben und rausgeworfen haben aus der Zeltstadt. Und
also gab es quasi bei euch auch ein funktionierendes Asylsystem.
Sozusagen.
Verstoßene Herrscherinnen und Herrscher.
Naja, wichtig in der Größenordnung von 500 Leuten ist natürlich, dass man nah an den Gruppen und an den Kindern ist und mitbekommt, jetzt nicht bloß beim Planspiel, sondern auch beim Thema allgemeine Stimmung und Wetter zum Beispiel, dass man mitbekommt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, weil wenn da die Stimmung kippt und es auf einmal keinen Spaß mehr macht, weil alle nasse Socken haben, dann ist es zu spät zu reagieren und zu handeln. Und da mussten wir immer einen großen Fokus drauf haben.
Ich durfte ja bei 2 Ausgaben von Abenteuer Siedeln ein Teil der erweiterten PG sein, als wir damals eben die Medienarbeit gemacht haben. Und wir haben das eben auch so wahrgenommen, dass ihr sehr, also von außen wirkt es zumindest so, sehr entspannt und souverän eben auch mit den widrigsten Situationen umgegangen seid. Gibt es eurer Meinung nach irgendwie ein Patentrezept für ein hohes Stresslevel?
Also wenn man den Anschein nach außen hin gehabt haben, dann waren wir gute Schauspieler. Also ich persönlich muss schon sagen, da diejenigen, die paar Male, wo wir richtig scheiße Wetter gehabt haben, da war ich auch ziemlich fertig. Klar, lässt du das natürlich nicht irgendwie anmerken, aber du stehst morgens auf, bist übermüdet und das Wetter ist genauso scheiße wie am Vortag und denkst du so, bei alles, was halt geplant war, was draußen war, kann nicht stattfinden und dann bist du den Tränen nahe und dann redest du halt in der PG wieder miteinander und irgendwie baut man sich gegenseitig wieder auf und fängt sich dann wieder und trägt es dann eben nicht mit raus. Und ich kann immer nur die Parolen vom Jogger damals, die er ausgegeben hat, bei schönem Wetter kann jeder zelten oder jetzt erst recht. Das hat uns immer wieder mit aufgebaut und gegenseitig gestärkt und das dann an die Kinder weitergetragen. Das war schon mal ganz gut, aber es nagt auch an der PG, wenn alles super organisiert ist, ewig lang geplant und dann das Wetter einfach einen Strich durch die Rechnung macht.
Mhm. Hattet ihr danach, also das war ja glaube ich 2010 so krass oder war es 12? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir könnten nachschauen, wir haben nämlich damals ein YouTube-Video gedreht, wo wir, dass man auch noch auf dem Kanal von Abenteuer Siedeln nachschauen kann, da ist die Jahreszahl dabei, wo man eben sieht, was tagelange Regen und ich glaube dann am Donnerstag oder so kam das erste Mal die Sonne raus und ich erinnere mich noch an Stunden oder Nächte, wo Sabine und andere Klamotten von Kindern dann wieder sauber gemacht und getrocknet haben und so, also auch eine wahnsinnige Anstrengung, die natürlich eben auch an den Kräften zehrt, das sieht man, das hat man euch schon angesehen, aber was eben ich auch so beeindruckend fand, ist, dass ihr trotzdem eben mit dieser Situation oder mit diesen Situationen immer wieder so souverän umgegangen seid und halt die Ruhe bewahrt habt und anders vielleicht formuliert eben das auch nicht, also die Teilnehmerinnen, die hatten wahrscheinlich trotzdem ihren Spaß. die haben von vielen von dem, was quasi ihr im Hintergrund so organisiert habt und gemacht habt, eben nichts mitbekommen oder halt oder ein bisschen mitbekommen, oder dann ist vielleicht mal ein Workshop ausgefallen oder irgendeine Aktion am Nachmittag, aber zumindest so dieses, was du anfangs beschrieben hast, Rübi, dieses Gefühl, man ist da eine Woche und hat was Tolles erlebt, ich glaube, das ist bei jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin damals trotzdem angekommen.
Ja, zum Glück. Und diese Abenteuersiedeln, wo es weiter richtig extrem schlecht war, die sind unvergessen. Hat jeder irgendwie miterlebt, und zum Glück hat mir immer das Glück, dass am Ende der paar Tage noch schönes Wetter war, dass man so in diesem Trockenen abbauen konnten, das mit einem guten Gefühl zurückgehen konnten mit nassen Klamotten und einer riesen Schlammschlacht, aber es war unvergessen, ja.
Gab es denn andere Sachen, die in den letzten Jahren euch herausgefordert haben, Sascha?
Also ich glaube, die größte Herausforderung war dann, eine neue Küche irgendwie auf die Beine zu stellen. Mhm. Das war dann für 2014 spontan sozusagen die Aufgabe. Da muss ich dem Winnie, glaube ich, maßgeblich danken sozusagen, der damals noch Bezirksjugendleiter mit war, der da sich was Tolles ausgedacht hat. Mit dem Stefan Zaho, der dann noch zweimal die Küche federführend organisiert hat. Das ist natürlich ein riesen Bauchschmerzpunkt, der dann auch, glaube ich, hautnah bei den Kindern ankommt als Bauchschmerz, wenn dann irgendwann die Kinder Hunger haben. Und
ja, was ist da schiefgegangen? Also hattet ihr niemand für die Küche? Oder,
ja, wir hatten auf der einen Seite niemand für die Küche, da hätte die alte Küche das trotzdem wieder gemacht. Und im Endeffekt hat dann uns die Stimmung auf der einen Seite mit der Küche, weil man da sich nicht hundertprozentig einig war, aber auf der anderen Seite auch das preisliche Budget, weil man den Kindern natürlich auch und den Eltern damit ja nicht für 5 Tage siedeln sozusagen eine Unsumme an Geld verlangen kann und auch nicht möchte. Und ja, und deswegen gab es dann da eben die Gründe dafür, um da eine neue Küche aufzustellen.
Und das hat dann geklappt?
Das hat dann Gott sei Dank geklappt, sonst hätte es kein Siedeln gegeben, ja. Aber was ich noch eine viel größere Herausforderung fand, dann war für mich als Projektleiter sozusagen, wo ich das dann sozusagen vom Rübi und vom Alfons so ein bisschen übernommen habe und damals mit dem Sebastian Demmig zusammen das Ganze gemacht hat und Alfons und Lisa noch in der Hinterhand hatte, was einem wahnsinnig weitergeholfen hat und die auch immer wieder gute Aspekte hinzugebracht haben, ohne die es sicher nicht so reibungslos gegangen wäre. Und das dann sozusagen zu übernehmen und eigentlich in eine neue Ära zu führen, das war irgendwie, stand man da vor einem Klotz an Herausforderungen, wo man sagt, okay, man möchte auf jeden Fall dasselbe behalten und Abenteuersiedel nicht kleiner werden lassen, und das war für mich eigentlich die größte Aufgabe überhaupt, dass man Abenteuersiedel so groß hält oder noch ein Stück weit größer macht und toller oder besser. Und das war für mich irgendwie auf der einen Seite unvorstellbar, weil ich es schon so genial fand ursprünglich. Aber letztendlich hat es auch das ganze Team, die ganze Projektgruppe dazu gemacht, dass es wieder ein Erfolg war. Und ich würde nicht sagen schlechter oder besser, sondern einfach anders. Also weil es immer noch eine mega Veranstaltung ist, die jetzt sicher irgendwie einfach anders ist, aber nach wie vor genauso gut wie vor 10 Jahren.
Auf alle Fälle, das kann ich nur zustimmen. Ich war letztes Jahr dabei mit meiner Familie, nur ein paar Tage als Helfer, um das mal von der anderen Seite zu sehen. Und das war einfach super genial. Wieder andere Aspekte drin, aber die Jungs haben das alles und Mädels super gemacht.
Ja, das war auch damals das größte Lob für mich vom Rübi auf dem Platz, wo er gesagt hat, Wahnsinn, ihr habt's noch genauso weitergemacht wie damals, nur irgendwie noch ein Ticken geiler, und es macht einfach total Spaß, als Helfer dabei zu sein. Und das war eigentlich das, was einen dann wirklich bestätigt und aufblühen lässt und sagt, okay, yeah, Ziel erreicht irgendwo ein Stück weit.
Mhm. Du hast jetzt Alfons und Rübi quasi schon lobend erwähnt. Was hast du denn von den beiden vielleicht gelernt in der Zeit, wo du mit ihnen zusammengearbeitet hast?
Du überlegst aber lang.
Ich kann ja schon mal die nächste Frage stellen, die geht nämlich wieder an euch alle. Was habt ihr denn durch Abenteuersiedeln gelernt, was euch vielleicht für das Private, Familiäre oder auch für den Beruf heute vielleicht noch was bringt? Aber du kannst gerne die andere Frage zuerst beantworten.
Also das, was ich am spannendsten fand, war einfach beim Rübi auf der einen Seite das, was du gesagt hast, was wir vorhin schon so hatten, ein Stück weit, dass es einfach immer eine gute Stimmung, nach guter Stimmung aussah, obwohl es natürlich auch harte Arbeit für ihn war. Und dann in Gesprächen, wo man natürlich dann auch über die Führung der Projektgruppe spricht oder auch gesprochen hat, da war das dann schon irgendwie auch spannend, irgendwie seine Ansicht zu sehen oder das da mitzunehmen, was ich dann auch vor allem in den Heimfahrten spannend fand, da wir hier alle im selben Auto aus der Ulmer Gegend Richtung Memmingen meistens zu den Treffen gefahren sind, wie man dann sozusagen da drüber gesprochen hat, wie das Ganze geplant wird, das war schon sehr spannend. Und einer der hilfreichsten Punkte für mich vom Alfons war einfach, dass der Alfons einen total anderen Blick oft auf Sachen hat, wo er das versucht, ganzheitlich zu sehen und ein Stück weit zurückzugehen. Also so hatte ich manchmal das Gefühl, wenn man dann sozusagen in der Planungssitzung so drin saß und dann Alfons so gefühlt gedanklich sich zurückgelehnt hat, das Treiben beobachtet hat und dann kann man auf einmal Aussagen, wo ich mir denke, okay, vollkommen zutreffend und das einfach auch zusammenfassend darstellt. Und ich glaube, das ist auch das, was ich für mich selber und auch beruflich mitgenommen habe, dass ich einfach sagen kann, okay, die Dinge von einer anderen Sichtweise zu sehen, um eine andere Perspektive drauf zu bekommen und dann auch nicht zu fokussiert zu sein, sondern doch noch den Fächer breit zu lassen und auch alles zuzulassen. Und das ist, glaube ich, das auch, was Abenteuer Siedeln insgesamt das Rote Kreuz ausmacht, dass es eine riesen Spielwiese ist, wo jeder mit jedem Ball spielen kann und jeder auch mitspielen darf. Und egal, ob der Ball dann ins Tor geht oder in den nächsten See fällt oder kaputt geht, es gibt einen neuen Ball, wo man dann auch wieder mitspielen kann. Und das ist einfach genial, dass man was theoretisch gegen die Wand fahren könnte, aber dann gemeinsam wieder aufbaut. Und das ist, glaube ich, das auch, was Abenteuer Siedeln ausmacht. Und auch den Rotkreuz-Gedanken mit dem schlechten Wetter oder sowas. Es gibt kein schlechtes Wetter oder bei Sonnenschein kann jeder siedeln. Das waren solche Sprüche damals. Aber ich glaube, das sind nicht nur Sprüche, sondern das ist auch ein Stück weit die Mentalität des Roten Kreuzes, dass man es einfach aus den Gegebenheiten das Beste macht und damit spielt. Mhm.
Wie geht's euch beiden? Also zum einen mit dem Lob vielleicht und auf der anderen Seite, was habt ihr durch Abenteuer Siedeln gelernt, mitgenommen fürs Leben, für den Beruf, für daheim?
Ja, das Lob freut mich natürlich sehr. Was ich mitgenommen habe, wir sind gestartet im Grunde mit nicht mehr wie einem Stichwort auf einem leeren Blatt Papier. Und dann war es anstrengend und am Ende kam aber was ziemlich Geniales raus, das dann auch über 10 Jahre Bestand hatte und immer weiterentwickelt wird. Man muss tatsächlich nicht ängstlich sein, sondern wenn man sich drauf einlässt und aus der ganz kleinen Idee weiterspinnt, dann kann man auch was richtig Gutes draus machen und man sollte nicht vorher aufhören.
Mhm. Ja, die ganzen Treffen der Projektgruppe, das ist wahnsinnig lehrreich, das bringt auch was fürs Leben. Wie das Sascha schon erwähnt hat, sind unterschiedliche Fähigkeiten, die jeder mit in die Projektgruppe mit reinbringt. Der Alfons sieht manche Dinge komplett aus einer anderen Sichtweise und bringt uns wieder auf den Boden der Tatsachen wieder zurück oder stoßt uns da wieder auf eine neue Idee. Und so bringt halt jeder seine Charaktereigenschaften mit. Und das Besondere ist eben da bei uns im Roten Kreuz oder jetzt für den Wasserwacht, dass wir alle gut miteinander auskommen, dass wir einen normalen, vernünftigen Umgang miteinander haben, dass keiner ausfällig wird, dass keiner laut wird, auch wenn es mal harte Diskussionen gibt, dass sich alle mögen. Wir sind alle super befreundet, auch wenn man sich jetzt Jahre nicht gesehen hat, freut man sich immer wieder. Und das allein, so eine Projektgruppe zu schaffen, die über Jahre hinweg immer wieder zusammenkommt und an einem Thema weiterarbeitet und Zeit und Mühen investiert, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe auch immer gesagt, mit dieser Projektgruppe könnt ihr mir alles vorstellen. Da irgendeine Firma, die ein neues Projekt auf den Markt bringen will, gibt uns die Aufgabe und wir lösen das. Also das war echt immer wieder ein Phänomen, das mit anzuschauen, wie sich jede Sitzung entwickelt. Manchmal gab es Sitzungen, da ist nichts dabei rauskommen, klar. Aber dann geht jeder mit heim und denkt halt daheim über die Punkte nach und beim nächsten Mal geht es wieder weiter. Und so, also ich für mich habe mitgenommen, dass da diese Dynamik, wie sie in der Projektgruppe entstanden ist, überall entstehen kann, wenn man nur tolle Leute findet, mit denen man gut auskommen kann und so gutes Zwischenmenschliches miteinander aufbauen kann, dann irgendwie alles möglich. Mhm.
Ich möchte an der Stelle einhaken, weil wir ja letztendlich, wir haben uns ja mehr oder weniger selbst ins Spiel gebracht, damals als ums Thema Medienarbeit ging für Abenteuer Siedeln. Der Gabriel hat damals das Projekt entdeckt und hat gesagt, boah, ist das geil und hat davon geschwärmt und wir haben dann eben uns informiert und haben dann einfach mal angefragt, ja, wie schaut es denn aus? Können wir bei euch vielleicht ein bisschen bei der Öffentlichkeitsarbeit mithelfen? Und ihr kanntet ja, glaube ich, keinen von uns damals und habt uns aufgenommen und offen empfangen. Und das war tatsächlich etwas, was wir so aus unserer Rotkreuzarbeit eben bis dahin noch nicht so kannten. Dass eben Leute offen sind für auch Leute, die nicht direkt aus der Umgebung kommen oder halt mit irgendwelchen Abzeichen ankommen und halt irgendwie wer schon sind, sondern da kommen drei Wildfremde für euch und sagen, hey, wir können da was mit Medien und ihr lasst uns da machen. Und das war eine wahnsinnig, also das war schon eine Erfahrung für sich und dann noch dazu, dass halt dieses Projekt wahnsinnig cool ist und die Arbeitsweise dieser Projektgruppe auch wahnsinnig Spaß gemacht hat, da mit dabei zu sein und eben genau das, was ihr beschrieben habt, dieses, ja, man zieht gemeinsam an so einem Projekt in eine Richtung und genau, dann wird der Alfons vielleicht so beschrieben, dass er halt einen Schritt zurückgeht, wenn es heiß wird und nochmal einen anderen Blick oder eine andere Perspektive oder Analyse einbringt, aber man hat eine gemeinsame Idee und jeder bringt so seine Fähigkeiten und Stärken mit ein. Und ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist. Das mag sein, dass es vielleicht bei euch so ist. Aber ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist für unseren Verband. Es ist wünschenswert und es ist, glaube ich, schon auch in unserer DNA, wenn wir an die Grundsätze denken und so weiter. Aber ich habe es bisher in meinem Rotkreuz-Leben, und das sind auch fast 20 Jahre, nicht als selbstverständlich erachtet. Deswegen wollte ich das hier in dieser Runde quasi nochmal etwas hervorheben, dass das schon auch was Besonderes ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob das an der also insgesamt am Bezirk Schwaben liegt oder ob das an der Wasserwacht in Schwaben liegt. Ich kann es nicht, vielleicht liegt es auch an den Protagonisten und dass ihr euch halt gut kennt und ein Netzwerk aufgebaut habt über die Zeit. Aber auf jeden Fall glaube ich schon, und das ist das, was der Sascha eben erzählt hat und was ich echt spannend finde, eben, dass das eben auch weiterträgt, dass das Früchte trägt und sich weiterentwickelt und eben dann auch wieder dieses Gefühl des Zusammenarbeitens eben weitergegeben wird.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wir kommen ja nicht vom gleichen Ort und aus der gleichen Ortsgruppe, sondern waren weit verstreut über Schwaben und übrigens ja auch nicht nur Wasserwacht-Jugendleute, sondern auch Leute vom Jugendrohrkreuz. Aber was wir tatsächlich gemeinsam hatten, war eine gewisse Historie in der Jugendarbeit und sind alle mal gestartet mit der Gruppenleiterausbildung in Schwaben. Und da haben wir, die wie du es genannt hast, die gleiche DNA mitbekommen. Da waren natürlich vielleicht die einen empfänglicher als die anderen, aber das war für mich auf jeden Fall was sehr Prägendes und vielleicht liegt es auch daran. Mhm.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, dass gerade die Gruppenleiterausbildung eine wahnsinnig wichtige Ausbildung ist in unserem Verband und man da auch viel für die Arbeit dann mit Kindern und Jugendlichen eben mitnimmt.
Ja, da muss ich auch um Alfons nur zustimmen, dass die Gruppenleiterausbildung da, glaube ich, tatsächlich auch mit ein Grundstein von der DNA, von einem Stück neuer DNA legt, dass es eben jeder einfach dazu darf. Und das hat man jetzt auch gesehen an Abenteuer Siedeln, dass das mittlerweile eine Plattform ist, um sich wieder zu begegnen. Einfach aus ganz Schwaben kommen da eben auch früher mal die Jugendlichen und Kinder zusammen und die jetzt Gruppenleiter natürlich sind mit dem Alter und sich dort immer wieder treffen. Und das muss ich sagen, fand ich jetzt auch am letzten Abenteuer Siedeln sowas Spannendes, fand ich das, dass auf einmal dann der Rübi als ehemaliger Projektleiter mit der Familie da war, mitgeholfen hat und dann auch der Alfons mit Familie und die Lisa da waren und einfach da dann auch die Kinder dann von uns sozusagen wieder miteinander gespielt haben und sich dort begegnet sind. Und ich sehe es mittlerweile, ist es eigentlich für mich, wir haben zwar immer noch einen Gedanken, den wir vermitteln wollen, ein Thema, aber ich glaube, diese Begegnung der Kinder des Roten Kreuzes in Schwaben, das ist, glaube ich, mittlerweile einer der Hauptträger von Abenteuer Siedeln, was auch darin vermittelt wird, dass man sich wiedersehen kann und nach 2 Jahren beim selben Spiel wieder anknüpfen kann, bloß dass man 2 Jahre älter ist.
Da waren ja tatsächlich einige, die sind mit 8 das erste Mal beim Siedeln dabei gewesen und fahren jetzt den Bus und kommen mit ihrer eigenen Gruppe. Und das fand ich schon ziemlich cool, dann auch aus der Richtung nochmal das Feedback zu bekommen. Mhm. Die haben die ganze Geschichte mitgemacht.
Eine riesengroße Abenteuersiedelfamilie mittlerweile, ja.
Und gibt es auch schon Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt in die Projektgruppe gewandert sind, aus quasi von der Teilnehmerseite auf die andere?
Ja, ich.
Was für ein Zufall.
Ja, also ich habe tatsächlich angefangen mit Abenteuer Siedeln, da war ich als Teilnehmer bzw. Gruppenleiter dabei und ja, dann auch gleich als Helfer mit einkassiert worden und da dann sozusagen später gleich für die Projektgruppe mit gecasht worden vom Rübi damals.
Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Projektgruppe. Was sind das eigentlich für Leute? Also muss man Jugendleiter bei der Wasserwacht sein oder beim Jugendrotkreuz, damit man bei der Projektgruppe mitmachen muss? Oder muss man irgendwie besondere Fähigkeiten mitbringen? Oder wie kommt man dahin? Wird man immer vom Rübi gefragt oder vom Alfons oder jetzt von dir?
Nee, wir haben keine
Recruiting-Strategie.
Teilnahme, irgendwie Bedingungen gehabt. Nee, alle, die Interesse gehabt haben, die sich beteiligen wollten und engagieren wollten an Abenteuersiedeln, waren herzlich willkommen. Es ist richtig viel Arbeit, in so einem Kernteam zu arbeiten und sich da regelmäßig zu treffen, immer die Disziplin zu haben, über eineinhalb Jahre oder zwei Jahre das durchzuziehen. Nach einem ganz normalen Alltag am Abend noch irgendwo nach Memmingen zu fahren und da noch zu tagen bis abends um 10 bei Pizza oder manchmal ohne Pizza. es ist nicht ganz einfach. Und die Leute, die es durchgehalten haben und bleiben sind, immer Hut ab. Und da waren wir immer ganz offen, waren keine Beteiligungen oder Bedingungen geknüpft, dass die nicht mitmachen durften. Leute, die vielleicht nicht die ganze Zeit in der Projektgruppe dabei sein wollten, die vielleicht nicht so organisatorisch sich einbringen wollten, sondern mehr handwerklich dann am Lager selber mitarbeiten konnten, die wurden dann in die erweiterte PG-Gruppe oder dann in den Helferkreis mit aufgenommen. Also jeder, der was machen wollte, war herzlich willkommen.
Genau, und da hat sich tatsächlich für jeden der richtige Platz gefunden. Das ist halt auch das Fingerspitzengefühl, dann zu sehen, wo die Leute am besten aufgehoben sind. Das hat sich mehr oder weniger automatisch dann so ergeben, ja, wenn der Macher ist vielleicht nicht unbedingt der eineinhalb Jahre die Theorie und die Planung mitmachen will, sondern selbst wenn der, gab es sicher auch, dann mal in die Projektgruppenrunden gekommen ist, war es ihm halt dann vielleicht irgendwann zu viel und spätestens beim Lager war er dann doch dabei und war da eine wichtige Stütze.
Das heißt aber letztendlich, ist letztendlich eine Grundvoraussetzung quasi für die Projektgruppe, dass ihr eben dynamisch zueinander findet, neue Leute aufnimmt, wenn die Lust drauf haben, sich eignen und halt jeder quasi seinen Platz findet, so nach dem Spruch, wir haben viele Talente, aber nur eine Idee. Und ich habe, weil du gerade gemeint hast, Rübi, dass das viel Arbeit ist, ihr habt ja auch hauptamtliche Unterstützung. Welche spielt die denn bei der oder für die Projektgruppe für Abenteuer Siedeln?
Wenn es darum ging, die ganzen geschäftlichen Sachen abzuwickeln, also Verträge abzuschließen, finanzielle Sachen mit der Umweltstation in Legau zum Beispiel oder mit der Küche und sowas, das lief dann alles über den BV und dann eben über den Beauftragten, den wir mit beanspruchen durften, und das hat uns dann schon teilweise viel Arbeit abgenommen, dass wir uns nicht um solche Sachen kümmern konnten, mussten. Sondern das dann eben die hauptamtliche Schiene abgeben konnten.
Es war aber tatsächlich so, dass die meiste Arbeit vom ehrenamtlichen Projektteam geleistet wurde und oftmals gab es Situationen, wo wir von dem Speed, den wir da vorgegeben haben in der Projektgruppe, einfach so schnell waren, dass wir Dinge dann, die eigentlich das Hauptamt hätte machen können, einfach selber gemacht haben, weil wir die Ergebnisse schnell gebraucht haben. Das soll keine Kritik sein, aber wenn ich da eben in diesem Flow bin und in der großen Projektgruppe die Arbeit gut verteilt ist, dann wäre das tatsächlich noch eine Unterbrechung gewesen, da eine verwaltende Stelle zwischen rein zu packen.
Okay.
Das heißt, also bei uns der aktuelle hauptamtliche Mitarbeiter sagt auch, wenn Abenteuer Siedeln vor der Tür steht, also das letzte halbe Jahr, wenn dann noch die ganzen Anmeldesachen, die ganze Bürokratie ist, dann ist er, sage ich mal, fast halbtags mit Abenteuer Siedeln beschäftigt. Also das ist schon auch ein Riesenaufwand anscheinend, der dahinter ist. Das war uns auch nicht ganz so bewusst auf der einen Seite, aber da steckt mittlerweile ein Riesenaufwand dahinter, weil ja nicht nur sozusagen ich als ehemaliger Projektleiter da dann sozusagen irgendwelche Infos von ihnen habe, sondern es kommen natürlich die anderen Projektgruppenmitglieder auch, die dann mit irgendwelchen Infos kommen und dann natürlich die ganzen Anmeldungen der Kinder, Eltern, wo dann doch irgendwelche Fragen dann noch auftauchen, die dann nur so beantwortet werden können, und da ist eben dann nun mal die Nummer was auch uns sozusagen als Ehrenamtliche entlastet, wo er dann mit seiner hauptamtlichen Telefonnummer auch in der Kreide steht und da dann Rat und Tat.
Also ist letztendlich, ich höre raus, es funktioniert, ihr seid manchmal zu schnell, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Arbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt so, also dass ihr euch quasi ergänzt und nicht im Wege steht, sondern halt dynamisch euch ergänzt und wenn ihr mal schneller seid, seid ihr halt schneller.
Genau, das muss halt clever austariert sein, wer was macht. Ja, die Hotline-Funktion, sage ich jetzt mal, die kann keiner von den Ehrenamtlichen, der tagsüber arbeitet, mit erfüllen und andere Dinge gehen halt ehrenamtlich vielleicht doch, weil sonst bräuchte man nicht eine halbe Kraft, sondern bräuchten vermutlich drei ganze, wenn man das ins falsche Gleichgewicht bringt.
Es funktioniert auch, weil der Bezirksamt Schwaben uns da wirklich auch gut unterstützt hat. Also die waren von Anfang an hinter unserem Projekt gestanden und haben uns das auch unterstützt, finanziell unterstützt und eben auch mit Personal unterstützt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Beauftragter, der hauptamtlich in der Bezirksgeschäftsstelle arbeitet, eine Woche mit auf unser Zeltlager darf und nur für uns da ist. Also von daher ist ja ein Geben und ein Nehmen.
Es war ganz klar auch bei den ersten Malen ein riesengroßes finanzielles Risiko, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, ob es jetzt 200, 400 oder 700 Teilnehmer werden. Das hat sich dann eingependelt, aber das war eher, es ist halt so geworden, dass es jeweils circa 500 waren. Und gerade wenn ich mich so an die ersten Kalkulationen zurückerinnere, die wir auch noch selber gemacht haben und nicht mit Schwerpunkt das Hauptamt, das war auch eine riesengroße Verantwortung. Was wäre passiert, wenn wir tatsächlich bloß 150 Teilnehmer gehabt hätten und die ganzen Fixkosten laufen trotzdem auf? Ja, das sind ja Zehntausende Euro, mit denen der Bezirksverband dann hätte einspringen müssen. Also das war definitiv ein riesengroßer Vertrauensvorschuss auch von Seite des Bezirksverbands und von Seite des Hauptamts an uns als Projektgruppe.
Ja. Und ihr habt sie ja bis heute nicht enttäuscht.
Ja, hoffen wir.
Nee. Jetzt, also bisher ging alles gut, was das angeht. Feedback zurück, ne? Obwohl das jedes Jahr wieder so ein Punkt ist, weil dass man dann anfängt zu schwitzen, oh Mist, wir haben jetzt 200 Teilnehmer, wir haben jetzt noch drei Tage bis zum Tag X, wo wir sagen, okay, da ist Anmeldeschluss und es zeigt sich halt dann, dass viele ganz zum letzten Tag die Gruppenleiter halt auch noch die Anmeldungen der Kinder bekommen und dann am letzten Tag die Server heiß laufen mit den Anmeldungen und dann wir eigentlich sozusagen stündlich aktualisieren, wie viele Anmeldungen sind es gerade?
Da würde mich jetzt interessieren, war das in der Anfangszeit anders? Also so nach den ersten zwei Mal, man hat gemerkt, ah, geile Veranstaltung und so. War das da anders, dass sich die Kinder und Jugendlichen und die Gruppenleiter früher angemeldet haben? Oder ist das irgendwas, was, also nicht? Okay, ich hätte nämlich jetzt vermutet, das ist so halt dieser moderne Flair, dass man halt fünf Optionen hat und sagt, ah, jetzt fahre ich doch zu Abenteuersiedeln.
Ja, am Anfang war es vielleicht deswegen, weil die Leute das noch nicht kannten. Jetzt kennen sie es zwar, aber wollen sich nicht vorab festlegen. Aber das Ergebnis ist jeweils das Gleiche.
Weil ihr gemeint habt, 700 Teilnehmer, wie viel passen denn noch auf den Platz?
Also das war jetzt wirklich die Kapazitätsgrenze. Also wir haben ja 550 Teilnehmer ungefähr gehabt und dann kommen natürlich das ganze Personal drumherum dazu, die ganzen Helfer und das, was wir vorhin schon aufgezählt hatten. Und da waren wir halt dann mit den Besuchern, sage ich mal, zu Spitzenzeiten 750 Personen auf dem Platz.
Okay.
Und das ist also die Kapazitätsgrenze, sage ich, mit den 550 Teilnehmern auf dem Platz haben wir zwar noch ein bisschen Platz, also es gibt sicher noch ein paar Plätze für Schlafsäcke und Zelte, aber das Thema ist halt auf der anderen Seite, wir müssen halt auch aufpassen, weil die Küche da natürlich jetzt irgendwann an Limit stößt und auch wir von der Veranstaltung, das nimmt eben mittlerweile Dimensionen an, wenn man das dann auch sicherheitstechnisch betrachtet und wir sind mittlerweile daran zu arbeiten, ein richtiges Sicherheitskonzept für den Platz auch zu entwickeln und dann muss man sich natürlich auch für andere Bedrohungen einfach dessen ganze Bewusstsein, dass halt auch mehr passieren kann. So hatten wir eben auch das eine Mal das Unglück, dass ein Bus so etwas Feuer fing und das war halt dann auch schon ein kritischer Punkt, wo man dann eben damit umgehen muss und das ist halt auch mittlerweile so Dimensionen angenommen, wo man das eben auch sehen muss, vor allem wenn man dann solche Sachen wie die Love Parade, wo natürlich noch viel mehr Menschen da sind, aber was passiert, wenn da mal ein Zelt in Flammen aufgeht oder sowas, wohin rennen die Kinder, wie rennen die Kinder und sowas, das ist mittlerweile nicht mehr ganz ohne. Oder jetzt hatten wir zum Beispiel letztes Jahr ein Eisbuffet am Ende, am letzten Abend und wo ein riesen, ganz, ganz langer Tisch mit ganz vielen Bierbänken, nur alles voll mit Eis gestellt und die Kinder durften sich daran bedienen. War mega, aber da hatten wir dann auch schon Sorgen, weil dann eben kleinere Kinder dann natürlich verdrängt werden oder weggedrückt werden, erdrückt werden. Wer weiß das? Also das ist, nimmt eben mittlerweile von der Menschenmenge her Dimensionen an, wo man auch anders denken muss.
Aber für diese Themen haben wir ja wahrscheinlich auch Experten im eigenen Verband. Also gerade für so eben Vorbereitungen von Organisationen und so, nicht?
Ja, gibt's bestimmt.
Aber haben sich bei euch noch nicht gemeldet. Ich starte einen großen Aufruf.
Vielleicht haben wir sie irgendwie nicht gerufen, weil wir es irgendwie selber irgendwie auf die Beine gestellt haben und selber uns Gedanken gemacht haben. Aber ja, wie das Sascha so sagt, es wird von Jahr zu Jahr immer dramatischer und da muss ich schon der Verantwortung bewusst sein. Jetzt, egal, ob es jetzt Auswirkungen von außen sind, irgendwie Unfälle oder sowas oder Unwetter, das ist alles so Sachen, was man sich vorher Gedanken machen muss und einen Notfallplan entwickeln muss. Ja.
Mhm. Ich meine, natürlich hatten wir den Plan irgendwo im Hinterkopf, er war nicht niedergeschrieben. Wenn das Ganze jetzt so eingespielt ist, wie es heute ist, dann ist der Kopf natürlich auch frei, sich dann verstärkt um solche Dinge zu kümmern. Und ich glaube, wenn wir die ganzen Experten, die es geben könnte, von Anfang an hinzugezogen hätten, dann hätte es kein Abenteuer Siedeln gegeben, sondern dann hätten wir uns in irgendwelchen anderen Details und Theorien aufgehalten, aber das eigentliche Konzept und das Tolle dran für die Kinder, das wäre auf der Strecke geblieben.
Also geht es so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin beim Sascha mitgenommen habe, einfach einmal machen und ausprobieren. Im Roten Kreuz fällt man weich, wenn man was ausprobiert und es halt dann mal scheitert. Und dann macht man es beim nächsten Mal einfach besser.
Ja,
ja, ich meine, guck den brennenden Bus an. Das steht und fällt natürlich mit den Gruppenleitern, die da mit im Bus waren und innerhalb von 20 Sekunden die Kinder raus hatten. Da ist tatsächlich nichts passiert und wir konnten uns danach in Anführungszeichen nur noch um die Nachtbetreuung kümmern, was dann auch Herausforderung genug war. Oder die Regengeschichten. Da waren wir dann notgedrungen die eigenen Experten und mussten uns einfach in die Situationen reindenken und entsprechend richtig oder beherzt handeln.
Mhm. Wir waren vorhin schon mal an dem Punkt, wo ihr gemeint habt, eben das Abenteuer Siedeln ja nicht nur ein Projekt der Wasserwacht ist, sondern gemeinschaftsübergreifend auch mit dem Jugendrotkreuz zusammen stattfindet. Jetzt ist in der Projektgruppe, korrigier mich Sascha, wenn ich da falsch liege, ja ein Übergewicht in Anführungsstrichen von Wasserwachtsmitgliedern. Woran liegt das?
Puh, das Problem haben wir schon öfters sozusagen, oder was heißt, es ist ja kein Problem, aber es war irgendwie vom Jugendrotkreuz nie so die Nachfrage da wie von der Wasserwacht, muss man einfach
auch
sagen.
Auch bei den Teilnehmern oder jetzt nur bei der Mitwirkung in der Projektgruppe?
Sowohl als auch. Also ich glaube, die Mitwirkung in der Projektgruppe wäre vielleicht mehr geworden, wenn mehr Teilnehmer oder Ortsgruppen mitgegangen wären. Aber es gab halt bei der Wasserwacht mehr polarisierende Persönlichkeiten eventuell zum richtigen Zeitpunkt, die dort eben dann ihre Kreisverbände, ihre einzelnen Ortsgruppen mobilisieren konnten, um an Abenteuersiedeln teilzunehmen und eventuell auch ihr eigenes Zeltlager sozusagen ausfallen zu lassen. So haben es ja ganz viele gemacht, die am Pfingsten sonst zelten gehen, dann gesagt haben, okay, wir lassen unser Ortsgruppenzeltlager oder Kreisverbandszeltlager ausfallen in dem Jahr und gehen zu Siedeln. Und so hat sich es halt jetzt in den letzten Jahren bei vielen eingespielt, die dann sagen, okay, wir machen alle 2 Jahre unser eigenes und alle 2 Jahre gehen wir zu Siedeln. Also das ist bei den Ortsgruppen mittlerweile so festgeschrieben. Also wenn wir jetzt sagen würden, 2020, wir machen nichts, das würde bei denen nicht in den Plan passen sozusagen. Also wir sind da mittlerweile fest etabliert in dem Jahresturnus, dass wir jedes gerade Jahr sozusagen Siedeln machen.
Mhm. Und das Programm selber ist ja auch nicht, also zumindest in meiner Erinnerung, ja auch nicht irgendwie so gestaltet, dass da ja nur Veranstaltungen sind, die von Wasserwachtlern absolviert werden können.
Auf keinen Fall. Also das JHK gibt uns auch immer wichtige Impulse, hat auch andere Ideen, da das JHK auch ganz andere Projekte macht, die dann teilweise auch mit in Abenteuer Siedeln mit einfließen und das ist auch spannend und so sind wir auch immer bestrebt danach, dass das JHK dementsprechend vertreten ist und so haben wir auch immer, sag ich mal, also mindestens so, ja, ich weiß nicht, so ein Viertel der Projektgruppe ist ungefähr aus JHK dann und ähnlich zeigt sich dann auch letztendlich auch auf dem Großzeltlager selber von den Teilnehmern her.
Der Themenschwerpunkt sollte natürlich nicht so sein, dass die Kinder dann wieder das bei Abenteuer Siedeln machen, was sie das ganze Jahr über schon in ihren Gruppen tun, sondern das sollte gerade nochmal Akzent und eine Denkrichtung in ganz andere Themen bringen. Und die haben wir natürlich immer auch am Rotkreuz Gedanken an aktuellem Geschehen und an solchen Dingen festgemacht. Deswegen passt es, egal ob man da jetzt eine Jugendrotkreuzgruppe, eine Wasserwachtgruppe oder einen Schützenverein auf das Zeltlager schicken würde.
Man hat immer versucht, irgendwie bei Gruppen einzuladen, die nicht alltäglich sind für die einzelnen Ortsgruppen. Letztes Jahr, kann ich mich erinnern, waren die Wasserrettungshunde-Staffel dabei. Das war ein Highlight für alle Kinder, die mit den Hunden da baden gehen durften. Das trifft man vielleicht nicht einmal im Rotkreuzleben, so einen Wasserrettungshund irgendwann, und durfte dann sogar mit dem irgendwie Rettungsübungen machen. Das ist was Besonderes. Und so sind halt viele außergewöhnliche Gruppen eingeladen und in dem Workshop-Programm dann integriert, und dass die Kinder das halt dann mal genießen können.
Mhm. Alfons, du hast gerade gemeint, das mit dem Schützenverein, das habe ich nicht ganz verstanden. Da aber vielleicht gleich eine Frage angeschlossen, was hat denn Abenteuersiedeln mit Rotkreuzarbeit zu tun? Oder anders gefragt, muss Abenteuersiedeln vom Roten Kreuz ausgerichtet werden oder könnte das jeder beliebige andere Jugendverband auch tun, zum Beispiel eben dann der Schützenverein oder die Schützenjugend?
Na, wenn die Schützenjugend die gleichen Konzeptideen hat, dann kann sie das natürlich genauso machen. Es war nicht so gemeint, dass externe Gruppen mit dabei sind. Es waren tatsächlich immer Jugendrotkreuz- und Wasserwachtgruppen, die als Teilnehmer dabei waren, und keine rein externen. Es war in dem Sinne nur extern, wie es vorher schon angesprochen wurde, dass mittlerweile aus anderen Teilen von Bayern, nicht nur aus Schwaben und aus Baden-Württemberg beispielsweise, Gruppen dabei sind. Aber die Schwerpunktthemen und die Planspielarbeit, sage ich mal, auch die Workshops, die da stattfinden für die inhaltliche Arbeit, die waren schon immer auch inspiriert durch die Rotkreuz-Gedanken und durch die Grundsätze. Ja. Und das ist was, das wir natürlich als Unikum für uns als Verband haben und das auch sehr prägend ist.
Ja, ich glaube,
unsere ganze Arbeit.
Definitiv, ja.
Vor allem die Kinder kriegen das ja schon in der Jugendgruppe sozusagen, unsere Grundsätze verinnerlicht und auch vorgelebt. Und das zeigt sich, finde ich, auch einfach auf dem Platz, dass einfach, also ich habe nie erlebt, dass es irgendwie großen Streit oder irgendwelche Prügeleien oder sowas gab, sondern ich fand, es war immer friedlich mit den Kindern, auch mit den Betreuern. Und da zeichnen sich, glaube ich, einfach die Grundsätze, die da von der Kindheit an prägen, einfach aus. Und das verkörpert auch das Zeltlager, glaube ich. Also das ist so ein kleines Untermotto oder vielleicht sogar die Wurzel des Ganzen, würde ich sogar sagen.
Ja, so sehe ich das auch. Wir haben alle die Rotkreuz-Grundsätze, dass ich es ausdrücke, verinnerlicht und leben ein Stückchen danach. Und natürlich könnte vielleicht eine andere Jugendorganisation oder externe Gruppe so auch sowas auf die Beine stellen, aber ich glaube nicht, dass sie es so gut hinkriegen würden.
Und ihnen fehlen mindestens die 7 Grundsätze des Roten Kreuzes.
Ganz genau.
Genau. Wir hatten ja vorhin schon festgestellt, dass Abenteuersiedeln über 10 Jahre jetzt quasi am Start ist. Alle 2 Jahre findet das Zeltlager erneut statt. Was hat sich denn in der Zeit verändert? Ein bisschen haben wir es ja schon vorhin im Gespräch gehabt, aber zum Beispiel was die Spielidee angeht oder auch die Größe haben wir jetzt, glaube ich, die können wir kassieren in der Frage, aber zum Beispiel auch was die Themen angeht. Gibt es da irgendwie einen roten Faden, dass ihr sagt, ihr hattet vor, das und das zu erreichen und jetzt seid ihr da, oder ja, verkürzt gefragt, wie hat sich Abenteuersiedeln im Wandel der Zeit verändert?
Also anfänglich hatten wir das Thema politische Bildung mit aufgenommen. Das war damals zu einem Zeitpunkt, wo die Gesellschaft irgendwie alle über Politikverdrossenheit geklagt hat und dass sich die Jugend nicht mehr politisch engagieren möchte, und das haben wir eben mit aufgegriffen und versucht irgendwie mit reinzukriegen und zu beweisen, dass es eben nicht so ist, dass auch Jugendliche, die im Roten Kreuz sind, auch politisch sich engagieren können. Und ich denke, die Jahre darauf war dann immer irgendein gesellschaftliches Thema, das gerade aktuell war und uns allen irgendwie unter den Nägeln gebrannt hat, hat man versucht mit einzubinden. Man hat das Thema nie vorher festgelegt, sondern uns getroffen und abgestimmt. Jeder hat Vorschläge gebracht und das Thema, das die Mehrheit gebracht hat, wurde es dann eben auch. Oder wie seht ihr das?
Ja, würde ich auch so sehen. Also grenzenlos fand ich ein richtig spannendes Großzeitlagerabenteuersiedeln, und da wurde sich eben damals schon der Flüchtlingsfrage eben auf der einen Seite gestellt, aber damals gab es ja eben noch eher im Nahen Osten das Problem, dass dort Diktatoren am Werk waren und das hat sich eben auch bei uns in den Medien wieder gespiegelt und für uns war die Frage, wie können wir das rüberbringen?
Wie schwierig ist das, solche ja doch auch Themen, wo ich behaupten würde, dass viele Erwachsene sich damit ja schon nicht gerne beschäftigen? Also wenn ich jetzt mal einfach die Liste runtergehe, ihr habt euch 2008 mit politischem Handeln beschäftigt, 2010, wie der Alfons vorhin gesagt hat, wirtschaftliche Zusammenhänge, 2012 was ganz Abstraktes, humanitäres Völkerrecht, spielerischer Leben, 2014 erneuerbare Energien, 2016 grenzenlos und 2018 Selbstbewusstsein. Das sind ja schon, ich sag mal, ja, harte Themen, also wo man viel auch drunter subsumieren kann. Also wie schafft man das, dass Kinder und Jugendliche, auch wie der Alfons heute ja schon mehrfach gesagt hat, nicht irgendwie so indoktriniert werden, sondern dass sie das quasi spielerisch erleben, ohne dass sie merken, dass sie jetzt gerade irgendwie vielleicht sogar ein bisschen was lernen?
Ja, das sind mächtige Themen und das ermöglicht uns eben wahnsinnig viel draus zu machen. Es gibt zigtausende Ideen, Workshops, Ideen oder Tagungen oder Politiker oder andere Persönlichkeiten, die man einladen können, die alle indirekt oder direkt mit dem Thema zu tun haben und zum Lagergeschehen beitragen können. Und von daher haben wir bloß immer versucht, einigermaßen den groben Rahmen des Themas beizubehalten, die richtigen Leute, die richtigen Workshops aufzubauen und alles andere war dann eben spielerisch.
Das war tatsächlich schon ein großer Spagat, weil auf der einen Seite will man ja das Zeltlager organisieren und ist wirklich jetzt bildlich gesprochen sehr nah an der Grasnarbe. Aber diese Planspielthemen und das Konzept, das dahinter steckt, das ist auf einer viel, viel, viel höheren Flugebene und wirklich nur erstmal eine Theorie, die aufgeschrieben wird. Und da braucht es in der Projektgruppe einfach jemanden, der da Nerven dafür hat und dem das auch liegt. Ja, weil das zu erarbeiten, das ist nicht das Gleiche wie das Zeltlager zu organisieren.
Ja,
ja. Ja, das ist was ganz, ganz anderes. Und da haben wir uns nicht immer leicht getan, das dann auch wirklich widerspruchsfrei und vernünftig zu machen, sodass es dann funktioniert und nicht bei der Theorie bleibt.
Also widerspruchsfrei meinst du jetzt, dass es quasi das Gesamtkonzept bei den Kindern und Jugendlichen quasi so ankommt und nicht irgendwie zu irgendwelchen Brüchen im Konzept quasi kommt?
Genau,
oder?
Genau. Ja. Okay. Es gab eben verschiedene Berührungspunkte und Säulen. Ja. Rübi hat schon angesprochen, wir haben immer Gäste eingeladen, wir haben Workshops angeboten. Das ist natürlich was, wo wirklich eins zu eins das Thema rübergebracht wird. Aber dann gab es immer eben das Planspiel, das inspiriert war von den Siedlern von Catan, das wir auch jedes Mal wieder neu erfunden und umgeschrieben haben sozusagen auf das jeweilige Thema und wo man eben geschickt Interaktionen zwischen den einzelnen Leuten auslösen wollten, provozieren wollten, aber eben in dem geschützten Rahmen, wo wir trotzdem noch alle möglichen Einflüsse haben, damit es nicht eskaliert, wenn es jetzt tatsächlich mal zu viel Eigendynamik kriegt. Also da, das ging schon in eine Dimension, die vermutlich sonst ein Spieledesigner oder ich weiß nicht, wo viele Experten sich damit beschäftigen könnten.
Ja. Ein riesengroßes Abenteuer. Experiment, ja, man kann es einfach nicht anders sagen. Wir haben uns die Idee gehabt und gesagt, das probieren wir es mal und haben es dann irgendwie durchgezogen. Manchmal hat es ganz super funktioniert, hat sich gut integrieren lassen. Manche Workshops sind in die Hose gegangen, weil keine Kinder kommen wollten oder der Referent einfach kacke war und ja, es war alles dabei, aber im Großen und Ganzen war
wir
es
fanden zum Beispiel gut. Eine Zeit lang diese Podiumsdiskussionen sehr langweilig, wo dann drei, vier Politiker miteinander diskutieren. Das fanden wir auch mit den Kindern, also denen war die Diskussion, die wurde dann auch irgendwo auf eine Ebene geführt, dass es dann die Kinder wieder nicht so ganz nachvollziehen konnten eventuell. Und dann hat jemand bei uns in die Projektgruppe eben die Idee reingebracht einer lebendigen Bibliothek, also dass die Person, die dann eben was zu erzählen hat oder irgendwas Besonderes erlebt hat, direkt auf dem Platz ist, gekennzeichnet ist und dann sind die Kinder zu der Person hin und haben sich dann da Fragen gefragt, die sie interessiert haben, aber dann auch eben irgendwie sich dort dann was anhören können, eine Geschichte und der Referent hat meistens dann noch einen Workshop gemacht und so hat der Referent sozusagen einen Tag Abenteuer Siedeln bei uns auf dem Platz ein Stück weit mitgelebt und dadurch dann auch seine Ideen, seine Ansichten oder sowas mit reingebracht und das war dann auch wiederum eine ganz andere Möglichkeit, da dann die lebendigen Bücher sozusagen an diesem Tagen dann so zu erleben. Das war auch total spannend und wieder eine ganz andere Art, die ich so auch davor noch nie gesehen habe. Und das ist eben auch sowas, was wieder den Horizont erweitert, was einfach, wo jede Idee aufgenommen wird, wie ihr damals mit eurer Medienarbeit. Und so hatten wir halt diese Idee jetzt drin. Das ist einfach spannend.
Da war einfach, um das ein bisschen klarer zu machen, da war beim Motto grenzenlos eben eine ganze Latte an Leuten, die dieses Thema Grenzen und die Flucht aus verschiedenen Blickwinkeln mitbekommen haben. Ja, zum Beispiel tatsächlich ein Geflüchteter war dabei oder es waren Leute von Hilfsorganisationen, die in Krisengebieten waren. Wir hatten jemanden von der Bundeswehr, der selber schon im Einsatz in Afghanistan, glaube ich, war und eben ja, dieses Kernthema ist so aus unterschiedlicher Richtung angegangen worden und direkt einfach nur im Plauderton von den Leuten zu den Kindern und zurück. Die Podiumsdiskussion, die war jetzt für das Thema politische Bildung, glaube ich, trotzdem wichtig.
Richtig, ja, glaube ich auch. Also auch, will ich gar auch nicht
dementieren. Wenn es teilweise ernüchternd war natürlich, weil da eine ganz andere Sprache gesprochen wird. Und für uns als Projektgruppe war es auch sehr wichtig, dass man das Projekt dadurch indirekt auch nach außen tragen in die Öffentlichkeit, zum einen, was die Politik anging, zum anderen aber auch in Richtung Presse. Mhm. Ja, weil in dem Moment, wo dann ein Minister aus München bei uns in der Runde war, war entsprechend die Presse auch mit vor Ort.
Ja. Und der Grundgedanke war eigentlich auch, das erlebbar und begreifbar zu machen für die Kinder. Also die hören alle nur Politik und sehen die Politik im Fernsehen oder im Radio und wir wollten sie einfach mal anfassbar machen, dass wir sie einfach mal herholen und zu uns ins Lager integrieren, sodass die Kinder einfach hingehen können und immer anpacken oder Fragen stellen. Und teilweise hat es funktioniert und teilweise haben sich die Kinder auch da nicht interessiert. Aber es war ein Riesenspagat, wie du Alfons vorher gesagt hat. Vom eigentlichen Zeltlager auf dem Boden schlafen bis hin zu der bayerischen Finanzministerin Beate Mark, die damals war, mit Personenschützer auf dem Lager aufschlug und die dann zu hofieren oder zu integrieren in die Workshops oder in die Podiumsdiskussion. Das war nicht ganz einfach, aber es war am teuer. Für die Kinder waren halt die Personenschützer am interessantesten, die Polizei und nicht die Politikerin.
Obwohl das auch spannend war, die kamen mit ihren schnieken Anzugsschuhen, sind sie ausgestiegen, 2 Meter gelaufen und wieder umgedreht und haben ihre Hikes rausgeholt. Genau. Sonst wären sie im Matsch versunken.
Gut, ich sehe schon, das Abenteuer geht weiter. Wie schaut es denn 2020 aus? Können sich die Kinder und Jugendlichen in Bayern wieder auf eine neue Ausgabe von Abenteuer Siedeln freuen?
Also es wird auf jeden Fall eine neue Ausgabe geben, so viel kann ich schon mal sagen. Es gab eine Kick-Off-Treffen sozusagen mit der neuen Projektgruppe und ich muss sagen, es ist total vielversprechend und es bietet mich eigentlich schon in den Fingern um das nächste große Treffen, das Planungstreffen, wo dann auch das erste Mal die Website wieder aktualisiert wird und auch sozusagen dann neben dem Grundstein, den wir jetzt schon gelegt haben, einfach der Grundstein schon seine Strukturen mitbekommt und da freue ich mich schon mega drauf. Man kann schon ankündigen, der Termin wird sein der 8. bis 12.06.2020.
Sehr gut, das packe ich dann in die Shownotes.
8.6. bis 12.6., ja genau.
Okay, das packe ich dann in die Shownotes, damit das auch jeder lesen kann und wahrscheinlich steht es auch bald auf eurer Webseite. Jetzt hast du gemeint, ihr hattet neulich die Kick-Off-Veranstaltung, das heißt wahrscheinlich gibt es noch kein Motto für das nächste Siedel.
Das stimmt nicht ganz, also wir haben uns da schon so grob festgelegt.
Willst du es hier schon verraten?
Nein, das möchte ich nicht verraten, das kann ich auch gar nicht verraten, sonst werde ich vielleicht auch geköpft vom Team. Ach, weil es auch noch nicht die genaue, feine Richtung, also die Konzeption ist noch nicht geschrieben. Wir haben alle ganz viele Gedanken im Kopf und machen uns auch alle ganz viele Gedanken, aber sozusagen für das erste Juli-Wochenende, da wird das Ganze festgezurrt und wird auch eine Konzeption verfasst, die dann auch ziemlich bald direkt danach veröffentlicht wird und da wird man dann erfahren, in welche Richtung es gehen wird.
Und ich habe schon gedacht, ich könnte über diese Folge schreiben, exklusiv.
Wir laden dich ein, du kannst exklusiv vorbeikommen und dir das dann hautnah abholen, was wir gearbeitet haben und machen. Du bist herzlich eingeladen.
Vielen Dank. Ich habe jetzt noch 3 Abschlussfragen an euch und zwar an den Alfons die erste. Warum sollte man als Teilnehmerin an Abenteuer oder Abenteuersiedeln nicht verpassen?
Na, weil es eine ganz einmalige Geschichte ist, zum einen hier in der Gegend, aber vermutlich auch über Bayern hinweg. Das gibt es sonst nirgends. Es gab tatsächlich schon Nachahmer außerhalb Bayerns. Die waren aber, glaube ich, nicht so groß und auch nicht so beharrlich dabei. Eher so eine Eintagsfliege.
Sascha, an dich geht die Frage, warum sollte man als Helferin bei Abenteuersiedeln mitmachen?
Als Helfer lernt man da, glaube ich, auf einmal Aufgaben kennen, so ging es mir zumindest damals. Müll sortieren fand ich mega öde. Und wir haben aus Müll sortieren einen riesen Spaß gemacht, so dass sich am Ende jeder drum gerissen hat, das zu machen.
Wie habt ihr das
als
geschafft?
Helfer? Einfach durch dieses Lagerleben, das macht es einfach so spannend und dann ist man einfach mit Leuten zusammen und entdeckt Quatsch, wo man mit Müll und mit den Kindern Quatsch machen kann, sodass die Kinder sogar auch Spaß haben dran, Müll zu sortieren. Und genau, also Helfer sollen natürlich nicht nur da sein und Müll sortieren, sondern es ist einfach dieses Lager miterleben und dann auch diesen Hauch auf der einen Seite den Kindern, diesen Zauber sozusagen zu entfachen und da zu helfen, dieses Feuer zu schüren, aber auf der anderen Seite auch selber zu sehen, okay, wie kann ich dazu beitragen und wie kann so ein System richtig gut funktionieren und wie kann sozusagen auch eine alltägliche Arbeit richtig Spaß machen. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, den Abenteuersiedeln mit Leichtigkeit vermitteln kann.
Und die letzte Frage geht an dich, Rübi. Warum sollte man vielleicht Mitglied der Projektgruppe werden?
Wenn man Teil von etwas ganz Großem werden möchte, sollte man nicht machen. Also man lernt unglaublich viel, dass man auch fürs private und berufliche Leben haben könnte, sei es einfach nur Diskussionsregeln oder an irgendwelchen Konzepten mitarbeiten. Das ist, macht einfach Spaß und man lernt viel und kann viel damit nehmen und kann auch was Großes bewegen.
Das klingt doch nach einem nahezu perfekten Abschluss für unser Gespräch. Ich danke euch vielmal, dass ihr meine Gäste wart und hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer bis jetzt dran geblieben sind, damit sie auch nichts verpasst haben in dieser Folge über Abenteuersiedeln.
Wir danken dir.
So, das war's schon wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Shownotes zur heutigen Sendung findet ihr wie immer entweder auf der Webseite 7gutegründe.de oder wenn ihr einen Podcatcher nutzt, in den Shownotes direkt in der App. Dort findet ihr unter anderem die Links zur Webseite von Abenteuersiedeln, den YouTube-Kanal und einige andere Informationen. Eure Ideen, Beiträge und Kommentare sowie Kritik zu diesem Podcast sind herzlich willkommen, also ran an die Tasten kontakt@7gutegründe.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über eure Bewertungen und Sterne bei iTunes oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.